Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Seit 2000 Jahren beten Christen aller Konfessionen und Denominationen gemeinsam dieses großartige Gebet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme. Was beten wir da eigentlich? Was meint die Bibel, wenn sie vom Reich Gottes spricht? Dieser Frage wollen wir gemeinsam nachgehen. Und das ist gar nicht so einfach. Denn im Laufe der Kirchengeschichte sind viele Türen zum rechten Verständnis der biblischen Lehre vom Reich Gottes, man kann wirklich sagen, mit ehernen Riegeln verschlossen worden. Um diese verschlossenen Türen zu öffnen, brauchen wir zum einen den sprachlichen Schlüssel und zum zweiten den heilsgeschichtlichen Schlüssel. Aber das Wichtigste, was wir vor allem brauchen, das ist die innere Korrekturbereitschaft. Denn das größte Problem immer wieder bei biblischen Fragen ist, dass wir bestimmte kirchliche oder gemeindliche oder persönliche Prägungen nicht bereit sind, vom Wort Gottes her hinterfragen zu lassen. Wir haben irgendwann mal eine bestimmte Ansicht, das hat irgendwann irgendjemand mal so gesagt, uns mal so geprägt, und da sind wir ein ganzes Leben lang nicht von zu korrigieren. Und das gibt es in vielen Bereichen unseres Lebens, dass wir einfach in bestimmten Spuren drin sind, die so eingerillt sind, dass man aus diesen Spuren kaum mehr rauskommt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, im Winter, in der Stadt, wenn so richtig schön diese tiefen Spuren hast, da kommt man schier nicht raus. Und deshalb ist das Allerwichtigste, wann immer wir uns mit biblischen Fragen und überhaupt mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir immer wieder vor Gott stehen und sagen, Herr, ich möchte offen sein vor dir. Ich möchte für das Wirken deines Heiligen Geistes offen sein. Rede du, offenbare dich mir und korrigiere mich da, wo ich bislang falsch stehe, falsch lebe, falsch denke, falsch rede. Korrigiere mich da, wo ich ein falsches Bild von dir habe. Und korrigiere mich da, wo ich falsche Lehrauffassungen habe. Wo ich nicht in der gesunden Lehre stehe. Wo ich nicht ganz in der Wahrheit deines Wortes stehe, wo ich religiösen, menschlichen Überlieferungen folge, wo ich eigene, verzerrte Gottesbilder habe und. Immer wieder, Herr, hier stehe ich, korrigiere mich. Ich bin offen dafür, dass du mir Dinge zeigst, mich korrigierst, dass ich an dieser Stelle wirklich immer mehr hineinwachse in dein Bild und immer mehr zur vollkommenen Erkenntnis Jesu Christi komme. Ja, das ist so wichtig, dass wir nicht von vornherein an bestimmten Stellen zumachen, sondern sagen, ja Herr, rede, dein Knecht hört. Und das ist bei diesem Thema vom Reich Gottes, was durch die Kirchengeschichte mit einem unglaublichen Schutthalde überlagert wird, auch ganz besonders wichtig. Beginnen wir mit dem sprachlichen Schlüssel. Im griechischen Grundtext der Bibel steht für das Wort Reich das Wort Basileia. Also wann immer Sie in Ihrer Bibel das Wort Reich lesen, im Neuen Testament, da wissen Sie, im Griechischen steht das Wort Basileia. Und Basileia kann man übersetzen mit Reich, Königreich oder Königsherrschaft. Ja, das sind die drei Begriffe, mit denen man dieses Wort Basileia übersetzen kann. Reich, Königreich, Königsherrschaft. Bei dem Begriff Königreich, da geht es um den Raum der königlichen Herrschaft, um die äußere Gestalt und Ausdehnung. Wenn man sich für die Übersetzung Königsherrschaft entscheidet bei Basileia, die genauso zulässig ist, dann geht es eher um die Person des Königs, um die Art und Weise seiner Herrschaft. Also, wir können das griechische Wort Basileia einmal sachlich übersetzen. Königreich, Raum der königlichen Herrschaft, äußere Gestalt, Ausdehnung dieses Königreiches. Oder wir können das Wort Basileia persönlich übersetzen. Und dann wird es zugeschnitten auf den König, auf die Person des Königs und auf die Art und Weise seiner Herrschaft. Und das übersetzen wir dann mit dem Begriff Königsherrschaft. Also habt bitte beides immer wieder für den Begriff Basileia im Hinterkopf. Königreich, sächlich übersetzt, Königsherrschaft, persönlich übersetzt. Beides gehört hier zusammen. Und beide Aspekte dieses Begriffes müssen wir, wann immer wir vom Reich Gottes reden, müssen wir diesen sächlichen und diesen persönlichen Begriffsinhalt immer im Auge behalten. Es geht beim Reich Gottes immer um die Herrschaft Gottes. Immer um die Herrschaft Gottes. Da, wo Gott königlich herrscht, da ist Reich Gottes. Und wer unter der Herrschaft Gottes lebt, der lebt im Reich Gottes. Im modernen Sprachgebrauch haben wir das Wort Reich durch das Wort Staat ersetzt. Drei Elemente sind Voraussetzung für einen Staat. Ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet und eine Staatsgewalt. Ja, das ist ganz normale Staatsrechtslehre. Das könnte jetzt bei mir in einer juristischen Vorlesung kommen. Staatsbegriff. Was gehört zu einem Staat? Immer diese drei Elemente. Ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet, eine Staatsgewalt. Und das ist bei einem Königreich gar nicht anders. Zu einem Königreich gehört ein König, ein Gebiet, über das der König regiert, und ein Volk, über das der König regiert. Ein König, ein Gebiet, ein Volk. Und diese drei Elemente, die finden sich auch beim Reich, beim Königreich Gottes wieder. Also, der sprachliche Schlüssel, alleine nur die sprachliche Untersuchung des Wortes Basileia, hat uns schon eine wichtige Tür zum Verständnis geöffnet. Es geht beim Reich Gottes immer um die Herrschaft Gottes. Es geht erstens um den Raum der Gottesherrschaft und es geht zweitens um die Menschen, die unter dieser Gottesherrschaft leben. Reich Gottes hat also immer das Hauptmerkmal, es geht um die Herrschaft Gottes. Aber herrscht Gott nicht immer und überall und über jeden? Kann das denn ernstlich eine Frage sein, dass Gott nicht immer und überall und über jeden herrscht? Und mit dieser Frage stehen wir vor der zweiten Tür zum rechten Verständnis der biblischen Lehre vom Reich Gottes. Hier brauchen wir jetzt den heilsgeschichtlichen Schlüssel, wenn uns diese Tür nicht dauerhaft verschlossen bleiben soll. Gott herrscht nicht immer und überall auf dieselbe Weise. Das ist der Kern des heilsgeschichtlichen Schlüssels. Gott herrscht nicht immer und überall auf dieselbe Weise. Die Herrschaft Gottes vollzieht sich in verschiedenen Etappen. Es gibt im Laufe der Geschichte verschiedene heilsgeschichtliche Ausgestaltungen des Reiches Gottes. Und diese heilsgeschichtlichen Ausgestaltungen des Reiches Gottes unterscheiden sich danach: A. Wie Gott seine Herrschaft ausübt, und B und C, welches Volk und welches Gebiet zu seiner Königsherrschaft gehört. Wie Gott seine Herrschaft ausübt, welches Gebiet und welches Volk zu seiner Königsherrschaft gehört. An diesen drei Merkmalen für Staat, für Reich, daran unterscheiden sich die verschiedenen Ausgestaltungen des Reiches Gottes im Laufe der Heilsgeschichte. Diese drei Elemente, die ändern sich in der Heilsgeschichte, in den verschiedenen Etappen der Heilsgeschichte. Es gibt erstens eine himmlische Ausgestaltung des Reiches Gottes. Das ist das Allererste. Eine himmlische Ausgestaltung des Reiches Gottes. Hier herrscht Gott als König aller Könige im Weltregiment. Und hier steht der Thron Gottes im himmlischen Thronsaal im Mittelpunkt. Wie wir das lesen in Offenbarung 4 und Offenbarung 5 und an anderen Stellen. Der Thron Gottes im himmlischen Thronsaal. Das ist der Mittelpunkt dieser himmlischen Ausgestaltung des Reiches Gottes. An diesem Thron, sagt die Bibel, an diesem Thron entscheidet sich alles. Von diesem Thron geht jede Form der Gottesherrschaft aus. Es ist der Thron über allen Thronen. Hier wird regiert. Hier herrscht der König der Könige vom Himmel herab. Heute ist dieser Thron Gottes noch im Himmel, in dem himmlischen Thronsaal. Doch wir lesen in der Offenbarung, dass er einmal auf die neue Erde herabkommen wird. Und die Bibel spricht deshalb immer wieder auch Matthäus vom Königreich der Himmel, während Markus bis Johannes vom Königreich Gottes sprechen. Und bei diesem Begriff Königreich der Himmel hat man deshalb immer gedacht, das sei so ein himmlisches Reich, was immer irgendwie so im Himmel stattfindet. Und Leute, die gehen dann in den Himmel und da spielt sich das alles ab. Tatsächlich bedeutet dieser Begriff, den Matthäus so liebt, Königreich der Himmel, dass dieses himmlische Königreich auf die Erde kommt. Auf die Erde kommt. Das ist eigentlich mit diesem Begriff gemeint. Also, es gibt eine himmlische Ausgestaltung des Reiches Gottes. Es gibt zweitens eine israelitische Ausgestaltung des Reiches Gottes. Hier herrscht Gott als König über sein Volk Israel. Anderes Volk, merken wir? Hier herrscht Gott über sein Volk Israel. Man muss sagen, eigentlich war es immer nur de facto eine Herrschaft Gottes über einen gläubigen Überrest des Volkes Israel. Denn die Masse des Volkes Israel hat sich dieser Königsherrschaft Gottes immer im Unglauben verweigert. Das fing bei der Wahl Sauls zum König an und das fand seinen absoluten Tiefpunkt in der Verwerfung des Messias Jesus. Wir sehen, diese israelitische Gestalt der Königsherrschaft Gottes, dieses Reiches Gottes, die ist eigentlich in dieser Zeit nie wirklich zum Tragen gekommen. Immer nur über einen kleinen Überrest. Weil sich das Volk Israel dieser Königsherrschaft Gottes im Unglauben und Ungehorsam immer wieder verweigert hat. Und die Bibel sagt, erst bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu wird ganz Israel zum Glauben kommen. Das ist dieser herrliche Begriff aus Römer 11. Ganz Israel, endlich. In diesem Moment wird das erste Mal im Laufe der Geschichte Israels tatsächlich das gesamte Volk Israel auf dieser Erde Jesus als den Messias anbeten. Das allererste Mal. Ganz Israel. Also, erst in diesem Moment wird die Königsherrschaft Gottes sich erstmalig im Laufe der Geschichte auf alle Glieder des Volkes Israel erstrecken. Die israelitische Gestalt dieses Königreiches Gottes beginnt mit der Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten, wird nach der Verwerfung Jesu durch Israel durch die Zeit der Gemeinde unterbrochen, und findet seine Fortsetzung nach der Entrückung der Gemeinde mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu und findet sein Ziel in dem verheißenen messianischen Friedensreich, dem sogenannten tausendjährigen Reich. Das ist die Gestalt, die israelitische Ausgestaltung des Reiches Gottes. Wir finden drittens eine individuelle Ausgestaltung des Reiches Gottes. Hier herrscht Gott über Einzelne aus allen Nationen. Und jetzt ist nicht mehr die fleischliche Abstammung und Geburt entscheidend dafür, wer zu diesem Volk dieses Königreiches gehört. In der israelitischen Gestalt, da ist entscheidend gewesen, bist du als Jude geboren. Dann gehörst du zum Volk dieses großen Königs. Aber nur dann. Jetzt spielt die natürliche Geburt überhaupt keine Rolle mehr. Aber wenn man zu diesem Volk Gottes gehören will, um das es jetzt geht, da spielt eine ganz andere Geburt eine Rolle. Die neue Geburt, die geistliche Geburt von oben her, aus dem Geist Gottes. Wiedergeburt, Neugeburt durch den Geist Gottes. Und jetzt haben wir eine neue Gestalt der Königsherrschaft Gottes. Ein König ist ja das Haupt seines Reiches. Und Paulus greift dieses königsherrschaftliche Bild, Haupt greift ja auf, aber er zeigt zugleich, dass jetzt in dieser Phase des Reiches Gottes eine Beziehung zwischen dem König und seinem Volk entsteht, die von so einer Nähe geprägt ist, dass er nicht mehr das Bild jetzt vom König und dem Volk verwendet in erster Linie, sondern er kreiert ein neues, herrliches Bild, um dieses Reich Gottes in dieser Gestalt zu beschreiben, nämlich das Bild vom Leib Christi. Der König ist das Haupt, Christus, und die Gemeinde seine Glieder. Christus herrscht als Haupt über die Gemeinde. Und in dieser Etappe des Reiches Gottes bildet die Gemeinde, das Volk und den Raum der Gottesherrschaft. Und diese Form der Gottesherrschaft hat in erster Linie einen inneren, geistlichen, verborgenen, persönlichen Charakter. Hier herrscht Gott in den Glaubenden, in mir und in dir. Und in dieser heilsgeschichtlichen Etappe des Reiches Gottes leben wir heute, hier und jetzt. Das ist genau die Phase, die Etappe, die Gestalt des Reiches Gottes, in der wir in dieser Sekunde gerade leben. Die Zeit der Gemeinde, Haupt und Glieder. Die Gemeinde, der Raum der Gottesherrschaft. Und diese Zeit endet mit der Entrückung der Gemeinde. Dann hat auch diese Gestalt des Reiches Gottes macht Platz für eine neue. Macht Platz für die nächste Ausgestaltung des Reiches Gottes, für die globale Ausgestaltung. Bei der globalen Ausgestaltung des Reiches Gottes herrscht Gott als König auf dieser Erde über alle Nationen. Diese Etappe des Reiches Gottes wird mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu eingeleitet. Christus ist der König und Israel ist das Priester- und Missionsvolk dieses globalen Reiches. Und die Gemeinde gehört als Glieder des Christus zu diesem König. Haupt und Glieder sind überhaupt nicht mehr getrennt zu denken. Deshalb ist die alte Frage, wo ist denn die Gemeinde? Bei dieser globalen Gottesherrschaft hier auf Erden, wo ist die? Na, die ist da, wo ihr Haupt ist. Haupt und Glieder gehören untrennbar zusammen. Und wenn der Christus als der König, der Messias Israels und der König über alle Nationen herrscht, dann herrscht er als Haupt zusammen mit seiner Gemeinde. Das heißt nicht, dass die Gemeinde auf diese Aufgaben beschränkt wäre. Aber auf jeden Fall ist hier ein Kernbereich in ihrer Einheit mit dem Haupt Christus. Diese Ausgestaltung des Reiches Gottes erstreckt sich über die ganze Erde und wird 1000 Jahre dauern und wird deshalb auch das Millennium genannt. Ja, und jetzt könnte man, also schon mit dieser globalen Ausgestaltung, da lassen wir ja schon viele hinter uns, die an der Stelle gar nicht mehr mit können. Aber es ist noch nicht das Letzte. Es gibt noch eine nächste herrliche Gestalt dieses Reiches Gottes. Und das ist die universelle Ausgestaltung des Reiches Gottes. Hier herrscht Gott als König über jeden Raum und jedes Wesen in seiner ganzen Schöpfung. Und diese heilsgeschichtliche Etappe des Reiches Gottes beginnt mit der Neuschöpfung von Himmel und Erde, Offenbarung 21, und endet erst dann, wenn das Programm Gottes sich erfüllt hat, was er dort in Offenbarung 21 vom Thron aus spricht: Schreib, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, siehe, ich mache alles neu. Das ist das Programm Gottes. Und Gott nimmt den Mund nie zu voll. Wenn Gott was sagt, dann meint er es so. Wenn Gott sagt, ich mache alles neu, dann ist das ein Scheck, der gedeckt ist. Dann ist das ein Versprechen, was er erfüllt, 100%, ohne auch nur einen Millimeter der Übertreibung. Wenn Gott sagt, ich mache alles neu, dann macht er wie viel neu? Alles. Und er sagt noch, siehe, ich mache alles neu. Das wird man mal sehen können. Ja, sehen können. Das ist kein geistiger Prozess, das könnt ihr euch schön vorstellen. Siehe, das kann man sehen. Ich mache alles neu. Und das ist ein Wort auf die universelle Ausgestaltung des Reiches Gottes. Gott herrscht als König über jeden Raum, jedes Wesen seiner ganzen Schöpfung. Neuschöpfung von Himmel und Erde. Damit fängt es an und es endet mit dem, was Paulus in 1. Korinther 15 ab Vers 24 so schön beschreibt. Dann das Ende. Also er beschreibt die heilsgeschichtlichen Abläufe und dann kommt er zu dem Punkt, dann das Ende. Im Griechischen steht hier Telos. Und Telos kann man zeitlich als Ende übersetzen und inhaltlich als Ziel. Ja, ist derselbe Begriff. Übersetzt man ihn zeitlich, dann sagt man Ende. Übersetzt man ihn inhaltlich, dann sagt man Ziel. Bei Gott ist das Ziel immer auch das Ende. Das Ende ist aber auch das Ziel. Es gibt nie nur ein Ende. Bei Gott ist nie irgendwas nur am Ende. Sondern wenn bei Gott irgendwas am Ende ist, dann bedeutet es, es ist am Ziel. Wenn Gericht aufhört, dann hört es nicht nur einfach auf, weil es am Ende ist und weil man seine Zeit abgesessen hat. Sondern wenn Gottes Gericht endet, dann bedeutet es, es ist am Ziel. Und das Ziel beschreibt die Bibel immer wieder nur so, dass jede Zunge huldigen, preisen und bekennen wird, du bist Herr. In dir ist Gerechtigkeit und Stärke. Ja, das Ziel. Und das gilt für unser Leben an vielen Stellen auch. Wir fragen, Herr, mach ein Ende, mach ein Ende, mach ein Ende. Er kann nur dann ein Ende machen, wenn das Ziel dieser Etappe in unserem Leben erreicht ist. Ja? Und darum können bestimmte Dinge noch nicht zum Ende kommen, weil das Ziel Gottes damit noch nicht erreicht ist. Merken wir uns das. Es geht nie bei Gott nur um Ende. Es geht bei Gott immer um Ziel. Und die Lebenssituation, von der wir sagen, Herr, ach bitte, mach ein Ende. Da sagt der Herr, du, diese Lebenssituation in deinem Leben hat eine Aufgabe. Sie hat ein Ziel. Und sie kann erst ans Ende kommen, wenn dieses Ziel erreicht ist. Also es geht ganz persönlich für uns. Ja? Das ist mir bei dem Thema Heilsgeschichte sowieso immer so wichtig. Es gibt eine universelle Heilsgeschichte. Riesending, ganz doll herrlich. Aber es gibt auch für jeden von uns eine individuelle Heilsgeschichte. Und das sind dieselben geistlichen Grundsätze, die sich da abspielen. Nur einmal im Kleinen, in dem Kosmos meines kleinen Lebens und einmal im Gesamtkosmos seiner Schöpfung. Dieselben geistlichen Grundzüge. Einmal in meinem Leben, einmal im ganzen Kosmos. Und es ist so wichtig, dass wir nicht nur sagen, ich und gar nicht sehen, was der mit dem Rest. Es ist aber auch wichtig, nicht immer nur darüber nachzudenken, was so irgendwann mit allen mal geschieht und selber in meinem Leben. Gewinnt diese Gottesherrschaft gar keine Gestalt. Beides gehört zusammen. meine individuelle Heilsgeschichte und die universelle Gottes nach denselben geistlichen Grundlinien. Also, Paulus schreibt, dann das Ende, dann das Ziel, wenn er, Christus, das Reich Basilea, Königreich, dem Gott und Vater übergibt, wenn er, Christus, alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan hat. Und dann, Vers 28 in 1. Korinther 15, dann, wenn dieses Ziel erreicht ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, dem Vater. Mit welchem Ziel, welcher Zustand soll jetzt erreicht sein? Was ist das große letzte Ziel Gottes? Damit Gott sei alles in allem. In manchen Übersetzungen steht, damit Gott sei alles in allem. Hier wieder auch im Griechischen. Ich sage es euch immer wieder, man kann im Griechischen es sächlich übersetzen und man kann es persönlich übersetzen. Auch hier wieder, beide Möglichkeiten. Übersetzt du es sächlich, dann sagst du Gott alles in allem. Übersetzt du es persönlich, dann sagst du Gott alles in allen. Aber versteht, es ist beides das Gleiche. Es soll nur zeigen, wirklich Gott alles in allem und in allen. Ja, Gott alles, alles in allem, was man sich nur denken kann. Das ist das Ziel Gottes. Gott alles in allem. Das ist die Vollausreife und Endgestalt des Reiches Gottes. Das ist das Ziel der Gottesherrschaft. Ich fasse zusammen. Es gibt im Lauf der Heilsgeschichte eine himmlische, israelitische, individuelle, globale und universelle Ausgestaltung des Reiches Gottes. Und sie alle unterscheiden sich darin, wie Gott seine Herrschaft ausübt und welches Gebiet und welches Volk zu seiner Königsherrschaft gehören. Wenn die Bibel vom Reich Gottes spricht, dürfen wir also nicht den Fehler machen, diesen Begriff Reich Gottes immer und überall mit demselben Inhalt zu füllen. Ich habe euch das mal hier so aufgeschrieben, Reich Gottes ungleich Reich Gottes. Wir können nicht sagen, das ist Reich Gottes immer und überall. Und wann immer die Bibel vom Reich Gottes redet, redet sie inhaltlich davon. Nein! Dieser Begriff Reich Gottes ist ein dynamischer Begriff, weil die Heilsgeschichte Gottes dynamisch ist. Dynamisch heißt kraftvoll in Bewegung, auf das Ziel zu. Und auf diesem Ziel gibt es verschiedene Etappen, verschiedene Ausgestaltungen. Und damit nimmt dieser Begriff Reich Gottes, Königreich Gottes, Königsherrschaft Gottes, immer wieder eine andere Gestalt an. Und deshalb bitte macht euch das klar. Reich Gottes, diesen Begriff können wir nicht mit einem Verständnisinhalt einfrieren, sondern der geht dynamisch mit der Heilsgeschichte Gottes mit und verändert sich inhaltlich. Es geht zwar immer um die Gottesherrschaft, aber die konkrete Gestalt und Form dieser Gottesherrschaft verändert sich im Laufe der Heilsgeschichte ganz erheblich. Und deshalb dürfen wir unser Verständnis des Reiches Gottes nicht auf eine Gestalt dieses Reiches beschränken. Das wäre zu wenig. Konkret gesagt, wenn die Bibel vom Reich Gottes spricht, meint sie nicht immer das irdische Königreich für Israel. Meint sie nicht immer. Und die Leute, die bei Reich Gottes immer nur hören, Bing, Reich Israels, tausendjähriges Reich, die nur mal das hören und sagen, Gemeinde, nein. Die haben diesen Begriff vom Reich Gottes eingefroren auf eine Etappe. Die sehen bei Reich Gottes immer nur Israel, Israel, Israel. Und dann gibt es die anderen. Die denken bei Reich Gottes immer an die Gemeinde. Israel lange vorbei. Die Gemeinde ist das neue Volk Gottes und ersetzt dieses Volk Israel von Gott verworfen. Und diese Gemeinde tritt ein in die Verheißungen und Bündnisse Israels. Natürlich nicht in die Gerichtswolken, immer nur in das Gute. Versteht ihr? Auch hier. Reich Gottes eingefroren, beschränkt auf eine bestimmte Etappe. Und das eine ist so falsch wie das andere. Wer bei Reich Gottes immer nur an Israel denkt, irrt, weil er nur eine einzige Gestalt dieses Reich Gottes einfriert. Und wer immer nur an Gemeinde denkt, irrt genauso. Der Begriff vom Reich Gottes ist dynamisch und verändert im Laufe der Heilsgeschichte seine Gestalt. Wir müssen immer heilsgeschichtlich mitdenken. Wovon redet die Bibel jetzt? Und dürfen nicht einfach nur alle Viere von uns strecken, wenn wir diesen Begriff hören, so nach dem Motto, entweder das geht die Gemeinde nichts an oder das geht nicht mehr um Israel. Eines ist so falsch wie das andere. Wir müssen immer den Zusammenhang und die heilsgeschichtliche Stellung eines Bibelwortes beachten. Wenn wir beten, dein Reich komme, worum beten wir da eigentlich? Wir beten nicht um die himmlische Gestalt des Reiches Gottes, denn diese himmlische Gestalt besteht zu allen Zeiten. Das hat der König Nebukadnezar als der Repräsentant aller Weltreiche, als das Haupt von Gold im Danielbuch beschrieben, mal auf eine ganz schmerzvolle Weise erlebt. Er als das Haupt von Gold, ist quasi das Haupt als Gegenentwurf zu dem Haupt Christus, ja? Die Bibel sagt, dass einmal alles, alles unter ein Haupt untergeordnet wird. Christus das Haupt der gesamten Schöpfung. Und hier haben wir Nebukadnezar, den Gegenentwurf, das Haupt von Gott aller Weltreiche. Und er erhebt sich, überhebt sich in seinem Hochmut. Und er muss runterkommen in seinem Wahnsinn der Überhebung, der Hybris, bis zu wie ein Tier, was Gras frisst. Wir lesen das alles in Daniel 4, wenn ihr das mal wohl nachlesen wollt, da fehlt mir jetzt die Zeit. Daniel 4, ganz interessant. Und dann endet dieses Gericht über dieses Haupt aller Nationen mit der Erkenntnis von Nebukadnezar in Daniel 4, Vers 3. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Und er beugt sich, schreibt einen dicken Brief an all seine Länder, die von ihm beherrscht werden, und sagt, dieses, das ist der eigentliche König. Das ist der eigentliche König. Als König des Himmels herrscht Gott zu allen Zeiten über alle Reiche der Erde. Und diese himmlische Gestalt des Reiches Gottes, die muss nicht erst kommen. Dafür müssen wir nicht beten. Die muss nicht erst kommen. Wir müssen sie nur erkennen. Wir müssen sie nur erkennen. Nebukadnezar musste durch schweres Gericht hindurch. Wir dürfen das heute schon im Glauben erkennen. Erkennen wir es? Erkennen wir es in den Phasen, wo das Chaos in dieser Welt und vielleicht auch in unserem Leben Überhand nimmt? So wie im Dritten Reich mal Karl Barth gesagt hat, trotz allem, es wird regiert. Es wird regiert. Wer im Chaos dieser Welt dennoch weiß, am Thron Gottes, es wird regiert, der hat erkannt, dass dieser König im Weltregiment immer auf dem Thron sitzt, immer regiert, immer über allem steht. Egal, wie es hier unten läuft. Wir dürfen Gott im Weltregiment, also schon heute im Glauben erkennen. Die Welt wird erst durch schmerzliche Prozesse des Gerichts und der Erniedrigung, wie das bei Nebukadnezar ihrem Haupt war, werden sie das durch das Gericht hindurch erkennen. So wie es im Psalm 145, 10 bis 13 beschrieben wird. Es werden dich loben, Herr, alle deine Werke und deine Frommen dich preisen. Das ist wieder so eine Zielaussage. Das wird kommen. Es werden dich loben, Herr. Wie viele? Alle deine Werke. Und deine Frommen dich preisen. Das heißt, hier wird jetzt nochmal hervorgehoben, die besonders. Ja. Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches und sagen, dein Reich ist ein Reich aller Zeiten, deine Herrschaft dauert durch alle Generationen hindurch. Also, die himmlische Gestalt des Reiches Gottes, der Thron Gottes im himmlischen Thronsaal, seine Macht, seine Herrschaft als König aller Könige, das ist nie das Problem, nie die Frage gewesen. Darum müssen wir nicht beten, dass das in der himmlischen Gestalt kommt. Wenn wir also beten, dein Reich komme, worum beten wir da? Als erstes bitten wir darum, dass die Königsherrschaft Gottes auch zu uns ganz persönlich komme. Denn heute beginnt die Königsherrschaft Gottes bei dir und bei mir. Der König aller Könige und der Herr aller Herren möchte der Herr deines ganz persönlichen Lebens sein. Wie geschieht das? Indem wir Jesus die Herrschaft über unser Leben einräumen. Und ihn als Herrn unseres Lebens anerkennen. Das geschieht nicht automatisch. Herr, du bist der Herr. Du bist der Herr über alles. Sei auch der Herr meines Lebens. Und wisst ihr, das betet man nicht nur einmal am Anfang, sondern wir kommen in Lebenssituationen, wo wir das ganz neu wieder ihm sagen müssen. Und auch jetzt in dieser konkreten Situation gilt es, du bist der Herr. Und du sollst der Herr sein in dieser konkreten Situation meines Lebens. Das müssen wir ihm auch immer wieder in konkreten Situationen, wo wir diese Herrschaft wieder selber übernehmen wollen, ihm wieder neu sagen. Herr, es gilt immer noch. Du sei der Herr über mein Leben, auch über diese ganz konkrete Sache. Johannes der Täufer war der Wegbereiter Jesu. Und die Bibel sagt, dass der Tenor der ganzen Verkündigung von Johannes dem Täufer sich in einem Satz zusammenfassen lässt. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und interessanterweise knüpft Jesus am Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit genau an diesem Punkt an und beginnt seinen Verkündigungsdienst mit exakt denselben Worten. Tut Buße. Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Jesus macht sich eins mit der Botschaft Johannes des Täufers, knüpft da genau an. Das heißt nicht, dass Johannes der Täufer oder unser Herr immer diesen einen stereotypen Satz gesagt hätten. Ja? Wir sind nicht durch die Gegend gelaufen und haben immer gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Sondern die Bibel fasst in diesen Satz oder in diese zwei Sätze sozusagen den Kern der Botschaft, den Tenor, würden wir als Juristen sagen, zusammen in diesem einen Aussage. Tut Buße, denn das Reich, das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Tut Buße, das heißt, kehrt um, lauft nicht weiter in die falsche Richtung. Im Griechischen steht hier Metanoia, das heißt eigentlich, denkt um, denkt nach, denkt um, denkt neu. Lasst euer Denken ganz neu von Gott her bestimmen. Lasst Gott den Ausgangspunkt, die Mitte und das Ziel eures Denkens sein. Und überlegt jetzt mal, worüber ihr heute so den ganzen Tag nachgedacht habt. Worüber denken wir so mal nach? In Sorgen oder in Planungen oder ich weiß nicht worin. Wir denken und denken und denken. Ein Volk der Dichter und Denker, ja? Wir denken. Ist Gott der Ausgangspunkt, die Mitte, das Ziel unseres ganzen Denkens oder kreisen unsere Gedanken um uns, um Probleme, um Wünsche, Sehnsüchte, andere Menschen, ich weiß nicht. Ja, wo ist Gott in unserem Denken? Dieses neue Denken soll nämlich eine neue Lebensgestaltung zur Folge haben. Hier geht es um die konkrete Verwirklichung der Gottesherrschaft in unserem Leben. Darum heißt es ja hier in diesem Vaterunser auch, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, da ist sowieso keine Frage, so auch auf Erden. Und so wie beim Robert, so auch beim Holger. Ja, da wird es immer kleiner. Und so wie gestern, so heute noch mehr. Es geht heute bei der Königsherrschaft Gottes um die konkrete Verwirklichung seiner Herrschaft in unserem Leben. Und deshalb spricht Jesus, tut Buße. Und jetzt denken wir immer, tut Buße, das heißt einmal ganz am Anfang. Da tut man Buße, dann hat man Buße getan, dann hat man es hinter sich. Wer so denkt, der verwechselt die Hochzeit mit einem Leben in der Ehe. Wer so denkt, der verwechselt den Start eines Marathonlaufes mit dem Lauf selbst. Tut Buße steht am Anfang, ja, umdenken. Umdenken, Neudenken, Christus als Herrn nehmen, ihm die Herrschaft geben, sich ihm unterstellen. Das steht am Anfang, ja. Aber das reicht nicht, wenn es nur am Anfang steht. Das muss immer wieder neu geschehen. Und Martin Luther war es mal, der gesagt hat, was nötig ist in der Gemeinde, ist ein Lebensstil der Buße. Lebensstil der Buße. Und glaubt ihr, dass man noch als 70- oder 80-Jähriger Buße tun muss? Glaubt ihr? Danke. Ich wollte es nur wissen, ich bin ja noch nicht ganz so alt, ich kann es jetzt nur bis 54 sagen. Also bis 54 muss man es immer noch neu machen. Und ich höre gerade, das geht tatsächlich auch noch weiter, ja? Gut. Das ist was für mich. Ich habe mal einen weit über 70-Jährigen, der hat bei uns in der Gemeinde ein Zeugnis abgegeben und der hat gesagt, der hat den Stab gebrochen über sein Leben. Mit 77. Ganz neu, in eine ganz neue Gottesbeziehung hineingekommen. Mit 77. Wow. Versteht ihr? Selbst als 77-Jähriger kann uns in unserem Leben dieser Ruf treffen, tu Buße. Denk um. Raus aus der Rille. Ja. Als grundlegende Entscheidung gehört die Buße an den Anfang, aber als fortwährende Kurskorrektur begleitet sie uns ein ganzes Leben. Es geht wirklich um einen Lebensstil der Buße. Jetzt wird dieser Bußruf aber auch noch begründet, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Es ist also höchste Zeit, umzudenken. Aber was genau ist hier gemeint? Wir lesen in Lukas 17 ab Vers 20, dass Jesus von den Pharisäern gefragt wird, wann kommt das Reich Gottes? Wann kommt das Königreich Gottes? Da antwortete Jesus ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es gibt eine Übersetzung, die sagen, inwendig in euch. Das ist eine absolute Falschübersetzung. Streichen. Ja? Also in den Pharisäern war das Reich Gottes nicht. Einfach eine falsche Übersetzung. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Siehe. Siehe. Die Pharisäer sagen, siehe, siehe. Was wollen wir denn sehen? Wir sehen nur dich, Jesus. Sonst sehen wir nichts vom Reich Gottes. Und genau das ist es. Genau das ist es. Sie sehen in Jesus den König dieses Reiches. Er ist die Verkörperung, der König, das Haupt dieses Reiches. Indem sie Jesus sehen, sehen sie das Reich Gottes. Und Jesus bezieht sich jetzt auf diese Phase, heilsgeschichtliche Phase heute. Da kann man das Reich Gottes nicht sehen, beobachten. Da kommt das nicht irgendwie in Macht und Herrlichkeit. Es wird der Tag kommen, da wird man dieses Reich Gottes sehr wohl beobachten können, wird sagen, siehe hier, da kommt es sichtbar für alle. der Tag kommt, wo man dieses Reich beobachten kann. Aber Jesus spricht hier heilsgeschichtlich von dem Moment, in dem er da ist. Und dieser Moment, der läuft auch bis heute noch weiter. Und das ist der Moment, wo man das Reich Gottes nicht beobachten und sehen kann in äußerer Macht und Herrlichkeitsentfaltung. Sondern heute ist es dieses verborgene Reich. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Verborgen. Wenn aber Christus geoffenbart werden wird in Herrlichkeit, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Heute verborgen. Heute, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Aber heute auch, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch, in der Person Jesu. Und Paulus greift das in Kolosser 1, Vers 13 auf und sagt, er, der Vater, hat uns gerettet aus dem Vollmachtsbereich der Finsternis. Manche übersetzen aus der Macht der Finsternis. Hier steht Exousia. Das heißt eigentlich Vollmachtsbereich. Satan wird genannt der Gott dieses Äons, der Fürst, der Gott dieser Welt, Zeit. Heute ist Satan der Gott, der Fürst dieser Weltzeit. Heute gehört die Erde zu seinem Herrschaftsgebiet. Heute hat er Vollmacht. Und die Menschen leben von Geburt an, jeder einzelne Mensch von Geburt an, im Vollmachtsbereich der Finsternis des Satans. Das heißt, unter seiner Macht, unter der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels. Richtig, unter einer Vollmacht, der hat die Macht. Und da kann man nicht einfach sich wehren und sagen, oh, ich komme da schon mit klar. Gegen den kommen wir nicht an. Absolute Vollmacht über uns. Um dieser Vollmacht über uns zu entgehen, gibt es nur eins. Versetzung. Versetzung. Und das geschieht durch Jesus. Gott, der Vater, hat uns gerettet aus dem Vollmachtsbereich der Finsternis und versetzt. Wohin? In das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Darf ich nochmal daran erinnern, dass Paulus es ist, der das hier schreibt, ja? Für die Leute, die mal mit dem Begriff Königreich so allergisch reagieren. Paulus schreibt das, Paulus. Versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Wie bekommt man die deutsche Staatsangehörigkeit? In erster Linie regelmäßig durch Geburt. Geburt. Durch Geburt hatten wir die Staatsangehörigkeit dieses satanischen Reiches, dieses Vollmachtsbereiches der Finsternis. Von Geburt an haben wir diese Staatsangehörigkeit erworben und haben dieser Herrschaft unterstanden. Und wie geschieht diese Versetzung, diese neue Staatsangehörigkeit? Wieder durch Geburt. Wieder durch Geburt. Dasselbe Prinzip, Geburt. Nur keine natürliche Geburt, sondern eine geistliche Geburt. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, absolute Voraussetzung, es sei denn, dass jemand von Neuem, man könnte auch übersetzen von oben her, es sei denn, dass jemand von Neuem von oben her geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es braucht diese neue Geburt. Es braucht keine moralische Aufrüstung. Es braucht nicht die 10 richtigen Antworten auf einem dogmatischen Fragebogen. Es braucht diese neue Geburt. Nicht die Zugehörigkeit zu irgendeiner Kirche, keine Kindertaufe, keine Sakramente, keine Bejahung irgendwelcher Glaubensartikel. Alles, alles daneben. Es gibt nur einen einzigen Weg, diese neue Staatsangehörigkeit zu bekommen. Geburt. Und darum ist die elementare Frage für jeden. Bist du aus dem Heiligen Geist neugeboren? Und diese Frage müssen wir für uns selber klar und fröhlich beantworten. Und da müssen wir auch all die Menschen, die wir begleiten, die bei uns sind und die im Raum der Gemeinde leben, wir werden die nächsten beiden Themen da ganz intensiv auch noch drauf eingehen, wenn wir über die sichtbare und unsichtbare Gemeinde sprechen, dass wir das immer wieder klar machen. Alles entscheidet sich an dieser neuen Geburt, geistlichen Geburt von oben her. Alles andere ist religiöser Selbstbetrug. Und es kann Menschen geben, die können unglaublich viel über die Bibel wissen und sind nicht von Neuem geboren. Das gibt's. Das gibt's. Und dann? Dann folgt das neue Leben unter der Königsherrschaft Gottes. Wir lesen in 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Wir haben euch ermahnt und getröstet und beschworen. Das ist Seelsorge. Ermahnen, trösten, beschwören, persönlich zusprechen. Wir sind einander dazu gesetzt, dass wir uns gegenseitig nachgehen. Dass wir uns zusprechen, ermahnen, trösten, beschwören. Ja, wir sollen Acht haben aufeinander. So intensiv, so innig, so dringlich, wie Paulus das beschreibt, sollen wir einander nachgehen. Wir haben euch ermahnt und getröstet und beschworen, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Königreich und seiner Herrlichkeit beruft. Nochmal der diskrete Hinweis, das schreibt Paulus. Die Gemeinde ist berufen zu seinem Königreich und zu seiner Herrlichkeit. Aber es ist ein Königreich in einer viel größeren Gestalt als nur des Israels. Ja. Beides, beides festhalten, beides. Und dieser Berufung gilt es jetzt auch würdig zu leben. Und deshalb gibt es hier viel von dem abzulegen, was wir von unserer alten Zugehörigkeit zum Vollmachtsbereich der Finsternis noch in uns tragen. Deshalb schreibt Paulus in Römer 14, Vers 17, dieses Königreich Gottes, wieder Paulus, ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Der Heilige Geist. Und die Gerechtigkeit, der Friede und die Freude, die durch den Heiligen Geist jetzt gewirkt und vermittelt werden, das sind die Kennzeichen der Königsherrschaft Gottes. Heute, hier. Und in 1. Korinther 4, Vers 20, der Begriff Reich Gottes kommt bei Paulus ganz oft vor. 1. Korinther 4, 20, denn das Königreich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Das ist all denjenigen gesagt, die immer meinen, dass wir nur über intellektuelle Erkenntnisse in der Gemeinde hier uns definieren können. Nein, nicht allein im Wort, sondern in Kraft. Das ist ein ernstes Wort, dass wir nicht nur reden, 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 bis hin zum Schwafeln, theoretisieren, philosophieren, sondern dass wir wirklich auch diesem Wort in unserem Leben den Raum geben, dass es die Kraft, die es hat und in uns auswirken will, zur Geltung bringen kann. Das Königreich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Raus mit dem Alten, rein mit diesem Neuen von Jesus in unser Leben. Wenn wir beten, dein Reich komme, beten wir also als erstes darum, dass die Königsherrschaft Gottes auch zu uns ganz persönlich komme. In der Person Jesu und in der Kraft des Heiligen Geistes. In der individuellen Gestalt, die heute dran ist. Aber diese Bitte, dein Reich komme, beinhaltet noch weit mehr als unser persönliches Leben. Es geht eben nicht nur um die individuelle, sondern auch um die globale und universelle Gestalt des Reiches Gottes. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir eben auch darum, dass Jesus als König seines Volkes Israel wiederkomme, ganz Israel errette und sein Friedensreich auf dieser Welt aufrichte. Dann beten wir um die globale Gestalt dieses Reiches Gottes und das ist doch ein herrlicher Horizont. Das ist übrigens vor allem die Perspektive, die die Jünger damals im Blick hatten, als Jesus sie dieses Gebet lehrte. Die Jünger damals, die wussten noch nichts von den verschiedenen heilsgeschichtlichen Ausgestaltungen und von dieser dynamischen Entwicklung des Reiches Gottes. Als Jesus die Jünger dieses Gebet gelehrt hat, da haben sie bei der Bitte, dein Reich komme, nur an dieses messianische Friedensreich auf Erden gedacht. Das war ihr Erwartungshorizont. Damit haben sie dieses Gebet gefüllt, dein Reich komme. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ha, da seht ihr es, Wir als Gemeinde können das gar nicht mehr beten, denn wir haben ja eine viel höhere Erwartung. Ja, aber wer sagt denn, dass wenn wir beten, dein Reich komme, dass wir uns darauf beschränken? Auf das, was die Jünger sich damals nach ihrem Erkenntnishorizont beschränkt haben. Warum können wir denn nicht all das, was uns an weitergehender Offenbarung von Gott geworden ist, wie sein Reich Gottes sich dynamisch weiterentwickelt, warum dürfen wir denn nicht all das jetzt in diese Bitte hineinlegen? Warum müssen wir denn diese Bitte einfrieren auf diesen Status des Reiches Gottes, der damals war? Wir dürfen all das mit hineinlegen, wenn wir beten, dein Reich komme. Aber auch diese globale Gestalt ist noch nicht das Letzte, sondern wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir auch darum, dass der Sohn dem Vater das Königreich übergibt, damit Gott sei alles in allen. Darum können wir beten, dein Reich komme. Dann beten wir auch darum, um dieses große Ziel, um diese Vollausreife und Endgestalt des Reiches Gottes. Denn erst hier ist die Gottesherrschaft mit allen Geschöpfen ans Ziel gelangt. Also, auch dieser letzte herrliche Horizont der Wege Gottes ist umfasst, wenn wir beten, dein Reich komme. Wir können das beten. Wir müssen es nur mit der richtigen heilsgeschichtlichen Füllung tun. Amen. Wir wollen beten. Herr, Herr Jesus Christus, wir wollen dich herzlich bitten, dass dein Reich komme, dass deine Gottesherrschaft sich in unserem Leben ganz konkret verwirkliche, dass du als der Herr in unserem Leben wirklich auch die Bereiche noch mit deiner Herrschaft erneuern und verändern kannst, die wir dir bisher noch vorenthalten haben. Herr, dass deine Herrschaft in unserem Leben noch mehr, noch völliger zur Auswirkung kommen darf. Und Herr, dann bitten wir zugleich, komme bald und richte dein Reich auch auf für Israel, für alle Nationen. Herr, und wir freuen uns über diese riesige Verheißung, dass du einmal sein wirst, alles in allen. Und Herr, bis dahin sind wir unterwegs mit dir und wir bitten dich herzlich, dass du immer mehr Gestalt in uns gewinnst, dass deine Herrschaft immer erkennbarer wird nach außen, dass du nicht nur theoretisch im Wort, sondern auch in Kraft unser Herr bist. Herr, verherrliche dich so in uns. Amen.